Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einem kleinen, stressabbauenden Om.
Nam myo renge go, nam myo renge go, nam myo renge go. And if you do it long enough, you become less stressed. But it's not magic. The practice itself is more mystic, but not magic. But I tell you, when you're in trouble and you really seek help, you don't get it. You test it and you think, my goodness, something works here.
Ja, einfach mal machen. Kleine Spezialerinnerung an. Sie haben das richtig gehört. Tina Turner, einen von vielen Stars, die in diesem Jahr gestorben sind und an die wir erinnern wollen in dieser Fazitausgabe. Außerdem blicken wir zurück auf das Architekturjahr 2023 und die Künstlerin Candice Brights verrät uns, was ihr heilig ist. Ja, man hat es fast schon vergessen nach 3 Jahren Zwangspause wegen der Pandemie, dass nämlich immer zwischen den Jahren der CCC stattfindet, der Chaos Communication Congress, das größte Treffen für Hackerinnen und Hacker Europas. Marie Zinkan ist für uns dabei in Hamburg bei der nun 37. Ausgabe unter dem Motto Unlocked. Was hat es denn mit diesem Motto auf sich? Oder anders gefragt, hat es überhaupt etwas auf sich? Häufig wirken solche Motti ja durchaus auch so ein bisschen übergestülpt.
Ja, wie immer soll das Motto mehrdeutig sein. Das hat uns Linus Neumann gesagt. Der ist Sprecher des Chaos Computer Clubs und der Chaos Computer Club veranstaltet hier den Kongress.
Wir wollen damit eine Aufbruchsstimmung einerseits zeigen. Das hat natürlich viel mit Achievement Unlocked zu tun. Natürlich auch ein bisschen mit den Fesseln, aus denen wir jetzt nach 4 Jahren die Veranstaltung befreien. Auch im Bereich der Ransomware kann man da Wortspiele machen. Also alles, was mit Befreiungsschlägen zu tun hat, möchten wir hier mit diesem Motto vermitteln.
Vor der Pandemie fand der Kongress in Leipzig statt und jetzt eben nach Umbau der Kongresshalle wieder in Hamburg und befreit von den Fesseln der Pandemie quasi, deshalb auch das Motto. Und wenn man sich hier so umhört, dann hört man schon viel Erleichterung und Freude darüber, dass man sich wieder in Präsenz treffen kann.
Der CCC hat gestern angefangen und geht bis zum 30. Dezember. Was sind denn die zentralen Themen, die alle umtreiben?
Also natürlich darf dieses Jahr auch KI nicht fehlen, also Computersysteme, die auf maschinellem Lernen beruhen. Das war ja das netzpolitische Thema der letzten Jahre. Und ein Thema, was da besonders kritisch beleuchtet wurde, sage ich mal, waren Deepfakes. Also wenn mit generativer KI Bild, Audio oder Videoaufnahmen manipuliert werden, um eben Desinformation zu erzeugen. Und bei der Begrüßung des Kongresses hier wurde jetzt aber gezeigt, wofür man Deepfakes auch zum Guten einsetzen kann. Also eben nicht zur Desinformation, sondern eben für Satire und Kunst zum Beispiel. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Du kannst ja mal raten, wer da spricht.
Und was den Chaos Communication Kongress angeht. Wir von der AfD freuen uns, dass diese Wursthaar-Veranstaltung unser geliebtes Sachsen endlich wieder verlassen hat. Viel Spaß in Hamburg mit diesem Gesindel.
Ja, so viel Humor bei politischen Parteien trifft man leider selten, auch bei der AfD. Das muss wohl auch ein Deepfake sein, ja? Hört sich ziemlich perfekt an.
Ja, genau. Also das ist eine KI-generierte Alice Weidel. Aber man muss sagen, die haben dafür natürlich auch lange an diesem Video rumgeschraubt. Das ist eine Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, also der Künstlergruppe, über deren Aktion wir ja schon öfter im Programm berichtet haben. Und die haben ja auch eine Aktion zum Verbot der AfD ins Leben gerufen. Unter anderem auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und zwar mit dem Deepfake von Olaf Scholz. Das hat ja auch für Diskussionen gesorgt.
Mhm. Beim CCC erwartet man von diesem Gesindel jedes Mal ja auch einen mehr oder weniger spektakulären Hack. Wie ist das dieses Jahr?
Ja, also auch durch die Pause von mehreren Jahren ist da jetzt einiges zusammengekommen. Es gibt mehrere Vorträge zu Hacks im Programm und gestern haben Forscher von der TU Berlin zum Beispiel erzählt, wie sie sich in das Sicherheitssystem des Autopiloten eines Teslas gehackt haben, wo sie dann auch geistiges Eigentum, Daten von Tesla entwenden konnten, auch zum Beispiel Trainingsdaten einsehen konnten, aber noch keine Trojaner installieren oder so. Und keine Panik, der Hack ist im Labor gelungen, das heißt, der wurde nicht auf ein fahrendes Auto verübt.
Und im Labor heißt dann was?
Also die mussten eben einen Teil des Autos physisch ausbauen und haben dann den Prozessorchip mit sogenanntem Voltage Glitching angegriffen.
Beim Voltage-Glitching senkt man eben die Versorgungsspannung von dem Chip für einen ganz kurzen Moment ab, sodass der sich dann verrechnet. Und wir machen das eben an einer ganz bestimmten Stelle während des Startens des Systems, sodass wir eben genau eine bestimmte Sicherheitsvorkehrung damit aushebeln können.
Was man auf jeden Fall merkt an diesen Begrifflichkeiten wie Voltage-Glitching oder vorhin Ransomware und Achievement-Unlock, der CCC bewahrt sich auf jeden Fall so, dass er immer noch sehr nerdy ist, oder?
Ja, würde ich schon sagen, aber es ist weniger als früher vielleicht. Also es ist für jeden was dabei. Von den super technischen IT-Sicherheitsthemen über so Bastler-Themen, Themen für Menschen, die selbst hacken, aber auch einfach Menschen, die sich für solche Themen interessieren und kein Vorwissen haben. Also es gibt viele Einführungsvorträge und es gibt sogar einen Kids-Space, also auch für die kleinsten Nerds gibt es Veranstaltungen.
Abgesehen von den Hacks, was war noch spannend?
Also dieses Jahr soll das Thema Inklusion mehr Raum bekommen. Heute gab es einen spannenden Vortrag dazu, wie generative KI, wie zum Beispiel Chatbots, wie ChatGPT, Menschen mit Sehbehinderung zum Beispiel das Leben leichter machen können. Und dazu habe ich mit Casey Kreer gesprochen. Sie ist Beraterin und Coach zu digitaler Barrierefreiheit, hat auch selbst eine Sehbehinderung und sie hat mir erklärt, wie sie generative KI im Alltag nutzt.
Also mir persönlich hilft es sehr, zum Beispiel bei Internetrecherchen mit ChatGPT, da kann ich einfach eine Bing-Suche durchführen lassen zum Beispiel und mir dann eben Wissen und Informationen leichter zusammenfinden. Ich kann mir durch die neuen Möglichkeiten zum Beispiel auch Bilder erkennen lassen. Das ist auch viel besser geworden, jetzt im letzten Jahr vor allem, sehr viel detailreicher.
Und Krea hat auch gesagt, für sie hilft generative KI auch sehr beim Programmieren. Also wenn man als blinde Person programmiert, dann kann man sich dadurch Funktionen zusammenfassen lassen und muss nicht mehr unendlich lang im Code hin und her suchen, bis man die Stelle findet, die man braucht. Und da hat man jetzt eben einen besseren Überblick.
Also auch wieder eine positive Einsatzmöglichkeit von KI. Was ist eigentlich so richtig neu an der Technologie? Die gab es vor dem Hype um ChatGPT ja schließlich auch schon, nur dass die meisten von uns damit gar nicht in Berührung gekommen sind.
Ja, genau. Also es gibt schon lange Alternativtexte für Fotos zum Beispiel. Das muss eine Online-Redaktion selbst eintragen, was dann da vorgelesen wird. Bei vielen Webseiten gibt es Vorlesefunktionen und es gibt auch schon länger Screenreader, die dann quasi vom Betriebssystem aus alles vorlesen, was dann da auf dem Bildschirm so los ist. Und das Neue ist jetzt, dass eben in diese Technologien KI integriert werden kann. Und die funktioniert dann wie eine persönliche Assistenz, hat mir Casey Kreer erzählt. Sie ist dann immer verfügbar und ich kann quasi auch sagen, beschreib mir mal bitte dieses Bild, wenn die Autoren einer Webseite die Alternativtexte nicht eingestellt haben. Sie hat mir aber auch gesagt, bitte hört nicht auf, diese Alternativtexte zu schreiben. Beschreibt mir bitte, was auf den Bildern zu sehen ist, weil wenn man sich jetzt nur auf kostenlose KI-Systeme verlässt aktuell, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit noch sehr hoch. Also redaktionell geprüft ist dann immer noch besser gerade.
Ja, da ist die menschliche Expertise und das analoge Hirn also noch nicht ganz überflüssig. Was erwartest du denn in den kommenden Tagen noch an spannenden Beiträgen beim CCC?
Also morgen gehe ich auf jeden Fall zu dem Vortrag von Anna Biselli. Die kommt aus der Informatik, ist jetzt aber Journalistin bei netzpolitik.org. Und sie beschäftigt sich viel mit staatlicher Überwachung. Morgen geht es im Vortrag Gläserne Geflüchtete, heißt der. Da geht es darum, wie die EU mithilfe von sogenannter KI Migration kontrolliert, also eben Grenzen überwacht. Und sie nennt das digitale Festung Europa. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen.
Marie Zinkan für Fazit beim CCC, dem Chaos Communication Congress, der jetzt nach dreijähriger Pause wieder stattfindet, und zwar in Hamburg. Dankeschön.
Gerne.
Mit dem nahenden Jahresende geht auch ein Architekturjahr zu Ende, auf das wir jetzt zurückblicken. Architekturbiennale in Venedig, Krise in der Bauwirtschaft, Wohnungsnot in den Städten, der große Trend zum Weiterbauen und Recyceln. Es sind Dauerbrenner, die uns aber doch dieses Jahr auch wieder beschäftigt haben, ebenso wie das zerbröselnde Imperium des Immobilienmoguls René Benko. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Gerade heute kam ja die Meldung, dass Signa-Konzern tatsächlich Insolvenz angemeldet hat und damit ja auch der Elbtower zur Bauruine zu werden droht. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Aber passt das zu Ihrem Blick auf das Architekturjahr 2023?
Ja, der Blick war ja insgesamt nicht so wahnsinnig positiv, muss ich sagen. Also ist ja nicht so, dass richtig aufregende und dramatische Jahr gewesen, in dem man gesagt hat, wow, der Fortschritt steht vor unseren Füßen. Und dann passt leider diese Meldung wirklich genau rein. Architektur ist ja im Normalfall eher eine sehr langsame Kunst. Das heißt, sie spiegelt auch eher langfristige Entwicklung. Aber in diesem Falle spiegelt sie eben auch mal eine sehr, sehr kurzfristige Entwicklung, nämlich schlichtweg das Aufsteigen der Zinsen. Und damit ist auch wirklich eine Epoche der europäischen Wirtschaftsgeschichte zu Ende gegangen oder der westlichen Wirtschaftsgeschichte, nämlich die sehr, sehr von sehr niedrigen Zinsen angetriebene Baukonjunktur. Das ist ja eine regelrechte Baublase. Das Interessante wird jetzt für uns alle werden, René Benko war einer der Investoren, die wirklich auf Architektur geachtet haben und auf gute Stadtplanung. Er hat sehr gute Leute beschäftigt, unter anderem zum Beispiel das Architekturbüro von David Chipperfield. Er hat immer darauf geachtet, dass seine Projekte vielfältig sind, dass sie gut in die Stadt reingepasst haben, dass sie nicht nur der blanke Kommerz sind. Mhm. Und wird sich das sozusagen auf die Zukunft übertragen lassen oder wird das Ganze jetzt eben einfach übernommen werden von Leuten, die nur noch Geld machen wollen?
Jenseits von René Benko und seiner Architekturförderung, in Anführungszeichen, gab es denn so richtige Architektur-Highlights? Doch sicher auch in diesem Jahr.
Ja, es gab schon einige, ganz klar. Also zum Beispiel der fantastische, offensichtlich fantastische Turm des Kopenhagener Büros BIG, also B-I-G geschrieben, in New York, direkt an der Wasserfront gebaut. Ein großer Turm, sehr hoch auch tatsächlich. Also er ist wirklich ein Eingriff in die Skyline gewesen, mit einer außen herumlaufenden Treppenkaskade. Auf den ersten Blick, das sind eigentlich aber so offene Hofbalkons, in denen es dann auch gleich grünen soll. Und das sind so offene Hofgärten. Das ist jetzt keine wirklich neue Idee. Das haben wir schon in den 1980er Jahren zum Beispiel in Usbekistan mal ausprobiert, dass man so offene Höfe macht. Aber das ist derzeitig doch sehr aktuell, einfach um die Städte auch wieder grün zu kriegen. In Kuala Lumpur wurde das dritthöchste Hochhaus eingeweiht. In Kairo wurde entgegen allen Erwartungen doch endlich mal das Ägyptische Museum fertig gestellt. Er war eingeweiht, ist es allerdings immer noch nicht. Aber alles das steht letztlich im Schatten der großen Katastrophen dieses Jahres.
Ja, ein Jahr der Katastrophen und Zerstörungen, nicht nur was Kriege betrifft, sondern auch Naturkatastrophen, zum Beispiel durch das Erdbeben in der Türkei und Syrien.
Ja, das Erdbeben ist eine riesige urbane Katastrophe auch gewesen. Es sind ja ganze Städte zerstört worden, sehr viele Dörfer, es sind ganze Landschaften im Grunde genommen. Ja, jetzt auch physisch und damit auch kulturell schwer beschädigt worden. Und man kann nicht sehen bis jetzt, dass die Regierung Erdogan versuchen würde, diese Landschaften auch angemessen zu sichern, geschweige denn den Menschen dort endlich neue Häuser zu verschaffen. Also die wohnen bis heute in Zelten und das wird im Westen oder wird in der Welt weitgehend übersehen. Dort droht eine ganz große Katastrophe in diesem Winter. Das ist ja eine sehr kalte Gegend. Aber die eigentlichen Katastrophen oder nicht eigentlich, Entschuldigung vielmals, die Katastrophen, die dazukommen, sind zweifellos weiterhin der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der eben nicht nur ganze Städte in der Ostukraine in reine Ruinenlandschaften verwüstet hat, sondern auch die Stadt Welterbestadt Odessa ruchlos zwei Tage nachdem sie zum Welterbe erklärt wurde, bombardierte und vor allem den großen Staudamm in Kachowka zerstört hat, mit dem ja weit, also nicht nur Welterbestätten zerstört wurden, ein großes Deltagebiet überflutet wurde, regelrecht vergiftet wurde, sondern in dem riesige Landschaften für die Landwirtschaft vollkommen unbrauchbar gemacht wurden, weil die Bewässerungsanlagen kaputt sind und damit auch die Ortschaften und die Städte und die Architekturen, die damit zusammenhängen, ebenfalls mindestens beschädigt, wenn nicht zerstört wurden. Und dann jetzt ganz klar die Riesenkatastrophe im Gazastreifen. Also man kann zu der Kriegführung von Israel stehen, wie man will. Das, was dort passiert, ist eine urbanistische und architektonische und menschliche Katastrophe so und so ohnegleichen in der aktuellen Diskussion. Und das muss auch ganz anders behandelt werden in den künftigen Wochen und Monaten, als wir uns bis jetzt vorstellen, wie man mit solchen Katastrophen überhaupt umgeht.
Vielleicht.
Dort fliehen derzeitig mehr als 150.000 Menschen mitten in der Nacht, um dem Krieg zu entgehen.
Vielleicht ein Thema für die nächste Architekturbiennale in Venedig. Dieses Jahr hatten wir eine. Thema war das Labor der Zukunft, unter anderem mit einem verstärkten Blick auch nach Afrika. Welche Visionen sind bei Ihnen, Nikolaus Bernau, da hängen geblieben?
Ja, das ist unglaublich. Also wenn man an diese Architekturbiennale zurückdenkt, die erscheint einem wie ein Idyll geradezu. Also dort gab es unter anderem auch eine Inszenierung über Palästina, die eben über ein Dorf handelte, das versucht, zwischen der israelischen Besatzungsmacht und den palästinensischen Behörden, die hochkorrupt sind, und den israelischen Siedlern irgendwie einen dritten oder vierten oder fünften Weg in einen eigenen Frieden zu finden, das ist jetzt wahrscheinlich alles ja obsolet, aber solche Bilder gab es dort eben sehr viel zu sehen, nämlich den Blick vor allem nach Afrika durch Leslie Locko, die Chefkuratorin initiiert. Vor allem den Blick nach Afrika, guckt euch die traditionellen Architekturen an, guckt euch an, was ist schon da. Bringt nicht immer von außen die neuen Modelle rein, sondern guckt erstmal, was gibt es, was funktioniert, was kann man reparieren, wie kann man weitermachen. Das war übrigens auch das große Thema des Architekturkongresses in Kopenhagen. Ganz intensiv, nämlich diese Suche nach, was haben wir schon und wie können wir mit dem Bestand umgehen und wie können wir aus dem Bestand heraus eine ganz neue Architektur finden. Und auch dort, sowohl in Venedig als auch in Kopenhagen, ist das große Oberthema selbstverständlich immer wieder der Klimawandel.
Nikolaus Bernau über die großen Architekturereignisse des Jahres 2023. Vielen Dank.
War eine Freude.
Ein legendärer Song, der in Deutschland fast immer als Wetterbericht gespielt werden könnte. Er stammt aus der Western-Komödie Butch Cassidy and the Sundance Kid, auf Deutsch Zwei Banditen. Komponist Burt Bacharach bekam dafür 1970 einen Oscar, zusammen mit seinem Dauertextdichter Hal David. Bacharach gilt zu Recht als einer der größten Songwriter aller Zeiten. In 3 bis 4 Minuten brachte er Gefühle und Stimmungen auf den Punkt. Er wurde 94 Jahre alt und schrieb für Dionne Warwick, Marlene Dietrich, Frank Sinatra, aber nie für Tina Turner. Anna May Bullock aus Tennessee, so hieß Tina Turner wirklich, war nicht nur eine charismatische Sängerin und Schauspielerin. Für viele Frauen war sie ein Vorbild. Von ihrem Mann und Bandpartner Ike Turner ließ sie sich scheiden, weil er sie misshandelt hatte. Das stürzte sie zunächst in tiefe Armut, sie baute ihre Karriere völlig neu auf und scheute sich nie, ihre Lebensgeschichte mit allen Hoch- und Tiefpunkten zu erzählen. In einer Autobiografie, einem Kinofilm und einem Musical. Hey! Auch Harry Belafonte stand für mehr als seine grandiose Musik. Der King des Calypso wurde in Harlem geboren und war immer auch politisch aktiv. Martin Luther King und Robert F. Kennedy waren seine Freunde. Zusammen kämpften sie gegen die Rassentrennung. Belafonte machte Werbung für Kaffee und spendete sein Honorar an die Bewegung der Native Americans. Und von seiner ersten Million baute er ein Krankenhaus für Arme. Viel Humor bewies er, als er in der Quizshow auf Los geht's los bei Joachim Fuchsberger zu Gast war. Der hatte den Spitznamen Blackie, worauf Belafonte sagte: Wir Blackies müssen zusammenhalten. Auch die irische Sängerin Sinéad O'Connor war eine Aktivistin. Sie kritisierte den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, auch weil sie ihn als Jugendliche selbst erlebt hatte. Und sie weigerte sich einmal, in New Jersey aufzutreten, weil vor ihrem Auftritt die amerikanische Nationalhymne gespielt werden sollte. Ebenfalls aus Irland stammte Shane McGowan, der die Band The Pogues gründete. Jeff Beck galt als einer der größten Rockgitarristen aller Zeiten und starb ebenso in diesem Jahr wie David Crosby und Wayne Shorter, der große Saxophonist des Modern Jazz. Der wunderbare Pianist Menachem Pressler wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden, starb aber im Mai.
The death and uncertainty that await me as they await all men.
Vor 3 Jahren bekam die amerikanische Dichterin Louise Glück den Nobelpreis für Literatur. Eins ihrer zentralen Themen war die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur, wobei sie die Natur auch selbst zu Wort kommen ließ. Mit dem Japaner Kenzaburo Oe starb ein weiterer Nobelpreisträger. Oe beschäftigte sich unter anderem mit den Folgen der Atombombenabwürfe in Hiroshima. Martin Walser war einer der großen Analysten der Bundesrepublikanischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert und Milan Kundera landete mit Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins in den 80er Jahren einen viel zitierten Bestseller.
Ein starker Mann, weißt du. Stinkreich, fesch, intelligent, ein Genie.
Helmut Berger galt mal als einer der schönsten Männer der Welt und spielte Hauptrollen in einigen der wichtigsten Filme Luchino Viscontis, mit dem ihn auch eine Liebesbeziehung verband. Später wurde Berger immer exzentrischer und fiel mehr durch durchgeknallte Auftritte in Talkshows als durch schauspielerische Leistungen auf. Dennoch spiegeln viele seiner Rollen den Kampf in den 60er und 70er Jahren um die sexuelle Befreiung. Das gilt auch für Jane Birkin, die nicht nur mit Serge Gainsbourg hauchte, sondern ein Star des französischen Kinos war. Peter Simonischek war ein nicht nur körperlich großer Burgschauspieler, sondern auch ein unvergesslicher Jedermann in Salzburg. Viele kannten ihn aus dem Kino als Toni Erdmann.
I'm Toni Erdmann. I'm consultant and coach.
Margit Carstensen gehörte zum Kreis der berühmten Fassbinder-Diven und war eine ebenso leidenschaftliche Theaterschauspielerin. Mit Eva-Maria Barth und Regine Lutz, die noch mit Brecht zusammengearbeitet hat, verlor das Ostdeutsche Theater zwei prägende Schauspielerinnen. Karin Grigorek gehört zu den bekannten Fernsehgesichtern der DDR, sowie Heidelinde Weiß, Maria Sebald und Nadja Tiller die bundesdeutsche Mattscheibe prägten. Letzte war übrigens auch das Mädchen Rosemarie in einem der aufregendsten Filme der 50er Jahre. Norbert Kentrup gründete die Bremer Shakespeare Company, spielte als einziger Deutscher im Ensemble des Londoner Globe Theaters, hielt Lectures und war ein Allwissender, was Shakespeare angeht.
Nicht so viel rumtrinken, nicht so viel rumrauchen und dann geht das schon. Und gute Mitarbeiter haben, dann ist alles halb so schlimm.
Es ist selten, dass ein Intendant und Regisseur sowohl im Schauspiel als auch in der Oper Maßstäbe setzt. Das gelang Jürgen Flimm, der unter anderem das Schauspiel Köln, das Hamburger Thalia-Theater, die Ruhr-Triennale, die Salzburger Festspiele und die Staatsoper Unter den Linden in Berlin leitete. Ein humorvoller und nachdenklicher, leutseliger und manchmal überraschend schwermütiger Mensch, einer, der alle möglichen Stimmungen in sich vereinigte und deshalb viele künstlerische Sprachen verstand und förderte. Im Bereich der Klassik war Franz Xaver Ohnesorg ein ähnlicher Typ, ein Macher, der das Klavierfestival Ruhr gründete und Orchesterintendant in Berlin, München und der New Yorker Carnegie Hall war. Für sie alle gilt, um noch einmal einen Song von Burt Bacharach zu spielen, es wird immer etwas geben, das uns an sie erinnert. When there is always something there to remind me.
Always something there to remind me. Es wird immer etwas geben, das uns an sie erinnert. An die Stars und Größen des Kulturlebens, die in diesem Jahr 2023 von uns gegangen sind. Stefan Keim traf hier seine ganz persönliche Auswahl, ein ja, Kulturnekrolog, der fast wie ein American Songbook klang.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Der politische Konzeptkünstler Pope L. ist tot. Er starb am 23. Dezember in seiner Heimatstadt Chicago. Zu seinen bekanntesten Werken gehörten die Crawling-Performances, bei denen der Künstler auf Händen und Knien kilometerweit über die Straßen New Yorks kroch. Dies sollte den Blick auch auf die Widerstände und Feindseligkeiten lenken, denen schwarze Menschen in den USA ausgesetzt sind. Pope L. wurde 1955 in New Jersey geboren. Der Künstler bezeichnete sich selbst laut dem Magazin Monopol als Schamanen des Alltags, der Rituale der Selbstreinigung mit politischer Agitation verknüpfe. Die Kuratorin Jenny Schlenzker, Direktorin des Gropiusbau Berlin, sagte hier im Deutschland von Kultur, Pope L. habe großen Einfluss auf andere schwarze Künstler und Künstlerinnen gehabt.
Ich glaube, diesen Einfluss, den werden wir erst in den nächsten Jahrzehnten überhaupt verstehen. Er war für viele junge schwarze KünstlerInnen, das weiß ich, eigentlich der erste zeitgenössische Künstler, den sie überhaupt je wahrgenommen haben und hat damit überhaupt die Möglichkeit, selbst sich als KünstlerIn zu verstehen, eröffnet.
Die Kuratorin Jenny Schlenzker über den verstorbenen US-Konzeptkünstler Pope L. Das Theater Eisleben befürchtet eine baldige Insolvenz, weil der Landkreis Mansfeld-Südharz in finanziellen Schwierigkeiten ist und vorerst kein Geld gibt. Das Theater müsse sich nun über seine Rücklagen finanzieren, hieß es in einer Mitteilung. Wenn bis Ende Januar 2024 keine Lösung gefunden werde, müsse man Insolvenz anmelden. Mit der Zahlung der Februarlöhne an seine 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde das Finanzpolster aufgebraucht sein, hieß es. Das Theater Eisleben befinde sich demnach in völliger Planungsunsicherheit und sei in seiner Existenz bedroht. In diesem Jahr feierte es seinen 70. Geburtstag. Der Buchgroßhändler Zeitfracht streicht die sogenannte Übernachtlieferung für kleinere Geschäfte. Als Grund nannte er gestiegene Kosten. Der Großhändler teilte der Funke Mediengruppe mit, er werde die Übernachtlieferung ab dem 1. Februar für die Kunden einstellen, die ein besonders geringes Jahresabnahmevolumen hätten. Diese Geschäfte würden nicht mehr täglich, sondern nur noch zweimal pro Woche angefahren. Das markante Gebäude des Deutschlandfunks in Köln soll Denkmalschutz erhalten. Das kündigte das Deutschlandradio an. Das 1979 in Betrieb genommene Funkhaus werde aufgrund seiner Bedeutung für die Kölner Medien- und Stadtbaugeschichte unter Denkmalschutz gestellt, hieß es. Der brutalistische Hochhausbau des Architekten Gerhard Weber ist in der Kölner Skyline weithin sichtbar. Mit 102 Metern gehört das Funkhaus zu den 100 höchsten Gebäuden in Deutschland.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und einmal mehr geht es heute in den Maschinenraum des Kulturbetriebs, in das in Düsseldorf ansässige Designbüro Novak Teufel Knierim. Hier rauchen die Köpfe, wenn es um die Designkonzeption für Ausstellungen geht, also wie das in Szene gesetzt wird, was wir sehen in einem Museum. Das Büro hat vor kurzem zum Beispiel die Sammlungspräsentation im Museum Kunstpalast in Düsseldorf neu gestaltet, aber das ist nur eines von vielen, vielen Projekten, wie Petra Knierim und Stefan Novak mir vor der Sendung erzählt haben. Guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wenn man sich die Referenzliste Ihres Büros anschaut, gehen die Aufträge ja, man kann sagen, quer durch den Gemüsegarten, von der klassischen Moderne über Wissenschaftsausstellungen, Antike, Stasi, Römerpark, Museum der Badekultur. Sie haben einen vielseitigen Job, stelle ich mir vor, oder?
Ja, und vor allen Dingen haben wir einen total spannenden Job, weil das bedeutet, dass wir bei jedem Projekt quasi neue Themen uns auch erarbeiten müssen inhaltlich und immer wieder dazulernen. Und es sind große und kleine Projekte und es sind große und kleine Themen, an denen wir wachsen. Und beispielsweise machen wir gerade das Museum zum Thema Duft in Holzminden neu, da lernen wir ganz viel zum Thema Parfum.
Und da wird es auch wahrscheinlich spannend sein, wie man das, was man riecht, dann visuell in Szene setzt. Also das Visuelle ist ja doch in so einer Ausstellung am wichtigsten.
Ja, natürlich sind wir Augenmenschen allesamt und der Sehsinn wird, glaube ich, als allererstes immer angesprochen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade bei dem Thema wichtig, eben ja genau die Synästhesie, wie sie auch so schön heißt, anzusprechen im Falle von dem Geruchs- und dem Sehsinn und vielleicht sogar dem Hörsinn, wo wir gerade dabei sind beim Thema Hören, zu verbinden. Und genau das versuchen wir an der Stelle herzustellen.
Und wie gehen Sie daran, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Ausstellung für Düfte oder Gerüche konzipieren? Denken Sie da sofort an Fläschchen mit Flüssigkeiten, die irgendwie wahrscheinlich ganz streng an der Wand angeordnet sind?
Klar sind solche Bilder im Kopf. Es gibt ganz viele Bilder, die man im Kopf trägt. Aber es ist natürlich auch wichtig, diese Bilder zu verlassen, um neue Bilder zu generieren, die auch die Besucher überraschen. Weil wenn ich jetzt wieder an die Besucherinnen und Besucher denke, die kommen und sehen das, was sie erwarten, ist das vielleicht auch ganz nett. Aber wenn sie überrascht werden, umso spannender.
Aber wenn Sie fragen, wie wir da rangehen, auch das ist dann wieder ein ganz direkter Austausch mit den Wissenschaftler, mit den Leuten, die die Themen kennen. Das ist immer wichtig für uns, dass wir an das Thema rangehen, weil wir sind ja nicht diejenigen, die die Inhaltlichkeit kennen, sondern wir müssen die erstmal begreifen. Und über das Begreifen entstehen auch die Bilder und entsteht auch die Gestaltung einer Ausstellung.
Im Grunde sind wir Übersetzer.
Ja, wie hat sich denn die Ausstellungsarchitektur verändert in den letzten Jahren? Mir kommt so vor, dass man mehr Farbe sieht. Man sieht auch viele farbige Wände und dass man neben dem Objekt mehr um das Objekt herum sieht. Also die einzelnen Objekte sind vielleicht weniger geworden, aber viel exponierter, oder?
Ja, also ich glaube, was grundsätzlich natürlich in den letzten 20 Jahren passiert ist, ist, dass, sage ich mal, die reine Funktionalität, die früher ein Museum hatte, zugunsten einer Inszenierungsqualität geworden ist, sich gesteigert hat. Das hat gute und schlechte Seiten, würde ich jetzt mal so salopp sagen. Auf der einen Seite ist es spannend, weil die Inszenesetzung, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, des einzelnen Exponats innerhalb einer farbigen, illustrierten, wie auch immer, Szene medial bespielt, kann sehr viel helfen, das Objekt zu verstehen, die Geschichte zu verstehen, nicht immer nur Texte lesen zu müssen. Es kann aber auch dahin tendieren, und das ist immer der schmale Pfad, auf dem wir uns bewegen, dass es nur noch Effekthascherei wird.
Ich sage dann immer, jetzt wird's Shishi.
Genau.
So, und sind Sie sich da immer alle einig? Auch jenseits des Büros?
Nee, natürlich nicht. Also wir sind im Büro sehr viele Mitarbeitende und Mitdenkende, und auch mit den Kuratorinnen und Kuratoren ist man da immer in einem Diskurs und man ist sich da auch nicht immer einig. Aber natürlich versuchen wir dann auch zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen. Da kann ich auch ein Beispiel nennen, das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank. Das haben wir vor 25 Jahren gemacht. Da haben wir erstmal eine Reise gemacht mit den Wissenschaftlern und Bundesbankern in die USA, nach New York und Washington, und haben uns da Museen angeguckt, weil damals war man dort schon viel, 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 viel weiter. Und hier waren im Museum noch Teppichboden und Nagel an der Wand. Und man muss dann da auch so ein bisschen verbindende Aufklärungsarbeit machen. Das ist jetzt mittlerweile anders geworden, aber wir hatten damals eine tolle Reise nach New York.
Der Begriff des Erzählerischen und des Narrativs und jetzt sage ich noch ein Schlagwort, des Storytelling, ist ja auch in die Ausstellungen eingezogen. Man kann es ja eigentlich schon fast nicht mehr hören. Und ich frage mich und Sie, ob es dazu eigentlich auch eine Gegenbewegung gibt oder ob das Ruder da schon wieder umschlägt.
Gute Frage. Sagen wir mal so, wir sind all dem gerade schon beschriebenen Moden unterworfen von Überinszenierung oder Funktionalität. Und das gilt auch letztendlich fürs Storytelling oder nennen wir es Narrativ oder was auch immer. Ich glaube, man kann sich das überlegen, ja, wir haben viel davon gehabt und haben viel von diesem Thema. Und es ist ganz wichtig, alles aufs Narrativ zu transponieren. Andererseits hängt es eigentlich immer nur mit der Aufgabenstellung zusammen und nicht mit dem Mode oder Nicht-Mode oder dem zu viel oder dem zu wenig. Das zu viel oder zu wenig entscheidet im Grunde das Thema der Ausstellung, die Exponate, der Raum, was will ich erzählen, was muss erzählt werden, das sind dann die Fragen. Und dann entscheiden wir uns für Storytelling, sehr ausgiebiges Storytelling oder Reduktion, weil die Dinge von alleine sich erklären. So,
davon. Wir haben in dem Sinne auch nicht einen bestimmten Stil oder eine Maßnahme oder einen Ablauf, sondern für uns ist immer der Ausgangspunkt das Thema. Und vom Thema heraus gehen wir in die Gestaltung und auch in die Entscheidung, wie arbeiten wir damit und dafür.
Und auf welches Projekt im kommenden Jahr freuen Sie sich besonders?
Natürlich auf die Fertigstellung von Sensoria, so heißt dieses Duftmuseum in Kleinstadt Niedersachsen, in Holzminden. Das wird sehr spannend, das dann wirklich live zu sehen, nachdem man 4,5 Jahre daran rumexperimentiert hat mit Prototypen, mit Ideen, mit verschiedenen Schritten, um eine Wirklichkeit schon mal im Vorfeld zu simulieren in der Planung. Ja, das ist somit das Highlight. Ansonsten freuen wir uns natürlich schon auch sehr auf eine ganz spannende Wanderausstellung, die wir zurzeit konzipieren und die im Ende nächsten Jahres durch NRW oder vielleicht sogar durch Deutschland zieht. Das ist von der Universität Bonn eine Wanderausstellung, die vor allen Dingen Fragen stellen soll an die eigenen Verhaltensweisen, die eigene Ernährung und die Gesundheit, nicht nur die eigene Gesundheit, sondern die Gesundheit des Planeten, die damit einhergeht.
Stefan Nowak und Petra Knierim, die beiden Ausstellungsarchitekten aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebs. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die sehr schönen Fragen.
Vielen Dank auch so. Genau.
Was mir heilig ist. Heute kommt in unserer Reihe die südafrikanische Künstlerin Candice Brights zu Wort. Eine Frau, deren Worte im November zur Absage einer Ausstellung im Saarland geführt haben, weil sie als antisemitisch eingeordnet wurden. Und das, obwohl Brights selbst jüdisch ist. Bekannt geworden ist die Künstlerin mit ihren präzisen Videoinstallationen, in denen es immer um Vielstimmigkeit geht.
What is sacred to me is,
was mir heilig ist, dass ich andere genauso behandeln muss, wie ich hoffe, dass mich andere behandeln.
Same way that I hope to be treated by others. What is sacred to me?
Mir ist die Idee heilig, dass die Stellung von niemandem in der Welt mehr wert ist als die von irgendjemand anderem.
Is of greater value than anybody else's.
No matter where you go, you go new.
Und
das, wenn wir es ernst damit meinen, für eine Zukunft mit mehr Gleichheit zu arbeiten, dass wir dann nicht nur nach Gerechtigkeit rufen für die, die so sind wie wir und für die, die uns nahe sind, sondern auch für die, die am wenigsten so sind wie wir.
What is sacred to me at this moment in time?
Im Augenblick ist mir heilig darauf zu bestehen, dass das Land, das ich mir zur Heimat gewählt habe, dass dieses Deutschland alle Minderheiten gerecht behandelt, egal ob es Sinti, Roma, Muslime, Araber, Palästinenser, Leute aus dem globalen Süden oder dem Mittleren Osten sind.
Whether they be Sinti and Roma, Muslim or Arab, Palestinian, people from the global South, people from the Middle East. I would like for the dignity that is afforded.
Ich wünsche mir, dass man die Würde, die hierzulande, zumindest theoretisch, jüdischen Menschen wie mir gewährt wird, dass diese Würde für alle gilt, die sich hier den öffentlichen Raum teilen.
Who exist within the German public sphere.
Die Künstlerin Candice Price in unserer Reihe Was mir heilig ist. Und morgen setzen wir die fort mit der Schriftstellerin Cornelia Funke. Die Feuilletons von morgen, die sind auch schon da. Zumindest waren sie bei Tobias Wenzel auf dem Tisch. Hier seine Auslese.
Das Feuilleton zwischen den Jahren kommt so gar nicht besinnlich daher, sondern hochpolitisch. Ich kann jeden Palästinenser verstehen, der Israel hasst, der jeden Morgen mit dem Wunsch aufwacht, dies möge der letzte Tag der israelischen Präsenz in Palästina werden und jeden Abend vor dem Einschlafen hofft, dass es morgen endlich passieren wird, schreibt Henrik M. Broder in der Welt. Was ich nicht verstehen kann, ist das Engagement der deutschen Kultureliten für ein freies Palästina. Fassungslos macht Broder, dass der Diplomat Christoph Heusgen sagte, niemand werde als Terrorist geboren. Soll heißen, es sind die Umstände, die Menschen in Monster verwandeln, erläutert Broder und ergänzt sarkastisch, hätte Hitler nicht zweimal an der Wiener Kunstakademie die Aufnahmeprüfung vergeigt, wäre der Menschheit vermutlich viel Leid erspart geblieben. Mascha Gessen, ebenfalls zur Kulturelite gehörend, verglich Gaza mit einem Ghetto. In der Süddeutschen Zeitung seziert Alexander Estis Gessens unsauberes bis unredliches Argumentieren entlarvend und so ausführlich, dass Sie es bitte selbst in Ruhe lesen. Nur das Fazit von Estis schon an dieser Stelle. Lassen wir also die Gleichsetzungsmanie und überhaupt die schlechten Vergleiche sein, sonst verkennen wir das Wesen der Dinge und machen uns lächerlich. Die SZ hat Schriftsteller und Intellektuelle gefragt, welches Buch für sie in diesem Jahr besonders wichtig war. Für Maxim Biller war es ein Werk des im Berliner Exil lebenden russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew, nämlich »Der große Gopnik«. Ein Roman wie ein Marschflugkörper, der sich in Sekundenschnelle dem Kreml nähert, ihn dann aber leider um ein paar hundert Meter verfehlt. Lesen Sie bitte dieses Buch, wenn Sie wissen wollen, wie Diktaturen entstehen. Oder kann man vielleicht genauso gut mit Claudius Seidel von der Frankfurter Allgemeinen einen Blick über den großen Teich werfen? Die Aussicht, dass Donald Trump, sollte er wieder zum Präsidenten gewählt werden, die Demokratie in den Vereinigten Staaten liquidieren und sich selbst zum Diktator machen könnte, ist bizarr, monströs und absolut unwahrscheinlich. So wie im Sommer 2015, als er seine Kandidatur erklärte, die Aussicht absolut unwahrscheinlich war, dass die Amerikaner diesen Verrückten zum Präsidenten wählen könnten, schreibt Seidel. Aber warum sich aufs Ausland fixieren? Noch nie war die Gefahr für die Demokratie in Deutschland so groß wie 2024, schreibt der Journalist und Jurist Heribert Prantl im Leitartikel für die Süddeutsche und denkt dabei an die anstehenden Wahlen des Europaparlaments und der Landtage von Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Noch nie seit Gründung der Bundesrepublik standen Neonazis so zahlreich vor den Toren zur Macht. Die AfD des Neonazis Björn Höcke liegt in den Umfragen zur Wahl in Thüringen fast bei Prozentzahlen, wie sie Adolf Hitler bei der letzten Freien Reichstagswahl 1932 erzielte. Prantl fordert deshalb eine demokratische Mobilmachung für 2024, das Jahr, in dem das Grundgesetz 75 Jahre alt wird. Vor den Wahlen könne man noch den Neonazis, die an die Macht drängen, das aktive und das passive Wahlrecht entziehen, sowie die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden. Das sehe der Artikel 18 des Grundgesetzes vor. Der Artikel gehöre genauso wie der Aufstand der Zivilgesellschaft gegen Neonazis zum sogenannten kleinen Widerstand, der den großen Widerstand unnötig machen solle. Hier zum Schluss aber wie immer noch etwas Heiteres. Einen jüdischen Witz, den Alexander Estes in der SZ erzählt. Katz, sie wurden wegen Beleidigung angezeigt. Sie sollen den Präsidenten mit einer Prostituierten verglichen haben. Wer von den beiden gab die Anzeige auf?
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.